Karfreitag, das ist der Tag, ohne den Ostern nicht denkbar wäre. Der Tag des Leidens und Sterbens Jesu Christi, das wir Christen als Voraussetzung für unsere Erlösung ansehen. Was Erlösung ist, kann für jeden recht unterschiedlich sein. Manche Menschen sehen sogar ihren eigenen Tod als Erlösung an. Wir sprechen darüber mit einer Frau, die seit Jahren sterbende Menschen im Hospiz ehrenamtlich begleitet und das, obwohl sie selbst erst 26 Jahre alt ist. Nadine Kreuser ist katholische Theologin und studiert im Master Perimortale Wissenschaften in Regensburg. Sie sind schon lange in der Hospizarbeit tätig und dafür sogar schon von der damaligen Bundesfamilienministerin Giffey ausgezeichnet worden. Warum haben Sie so jung schon angefangen, sich im Hospiz zu engagieren?
Bei mir sind es so zwei Ursachen, die dazu geführt haben, dass ich dieses Ehrenamt ausübe. Zum einen sind es natürlich persönliche Erfahrungen. Mein Großvater war damals auch auf einer Palliativstation und da habe ich nochmal so Zeit kennengelernt. Im pflegerischen, medizinischen Kontext ist Zeit wirklich eigentlich eine Mangelware, aber auf einer Palliativstation nimmt man sich diese Zeit, weil die Personen stehen am Ende ihres Lebens und da ist natürlich Zeit nochmal sehr essentiell und die Zeit wirklich schön zu gestalten, eine qualitätsvolle Zeit, das steht dort im Vordergrund. Und das habe ich sehr schätzen gelernt, habe es auch sehr bewundert, dass sich auch diese Zeit genommen wurde. Zum anderen, in meiner Schulzeit hatte ich einen ganz, ganz tollen Religionslehrer und wir haben im Abi hin das Buch Selbstbestimmt Sterben von Borasio gelesen und haben dann auch darüber diskutiert, was es bedeutet. Es gab damals noch diese Unterscheidung zwischen aktiver Sterbehilfe, passiver Sterbehilfe etc. Haben uns Fallbeispiele angeschaut und ich habe daraufhin auch eine Facharbeit darüber geschrieben und das Thema war für mich sehr interessant, was es auch heißt, selbstbestimmt zu sterben. Wir sprechen immer über das Leben, aber das Sterben war noch nie so im Fokus in der Schulzeit gewesen. Und dann bin ich 2015 nach dem Abitur nach Ahrweiler gezogen und ich lese immer gerne diese Klatschplättchen. Und da gab es eine Anzeige, dass es wieder einen Kurs gibt für ehrenamtliche Hospizbegleiter und Begleiterinnen. Und da dachte ich so, ach, das ist doch was. Ich wollte mich eh hier in Ahrweiler ehrenamtlich engagieren. Und so habe ich mich einfach mal beworben und wurde dann auch genommen. Und seitdem bin ich ehrenamtliche Hospizbegleiterin.
Was ist Ihnen an Ihrem Engagement persönlich wichtig?
Ich beschreibe mein Ehrenamt immer gerne mit einer Blase. Wenn ich in das stationäre Hospiz zu einer Begleitung gehe oder auch ambulant, ist es für mich wichtig, dass ich alles, was drumherum gerade in meinem Leben ist, dass ich das zurückstelle. Ich tauche in diese Blase ein. Und dann bin ich ganz für die Person da, die mir gegenüber ist. Und es ist nicht wichtig, was ich gerade in dem Moment fühle, sondern die Person steht im Mittelpunkt. Und das finde ich sehr wichtig für meine Begleitung auch, dass der Person Zeit geschenkt wird, dass die Zeit, die ich mit ihr verbringe, mit ihm verbringe, wertvoll ist und dass sie einfach eine schöne Zeit zum Ende des Lebens da ist und eben nicht alleine zu gehen.
Das Ende des Lebens, jemanden da begleiten, das sind ja für viele Menschen auch wirklich harte Themen, mit denen sie da regelrecht konfrontiert werden. Wie lernt man damit umzugehen? Wird man dafür extra geschult oder ausgebildet?
Ich habe ja schon gesagt, ich habe diese Anzeige im Klatschplättchen gesehen, habe mich beworben. Also es ist teilweise wirklich ein Bewerbungsprozess. Und ich war mir sehr unsicher, weil ich relativ jung war und musste mich dann für die Ausbildung bewerben. Es dauert meistens ein Jahr. Es gibt zwei Theorieblöcke und in der Mitte oder gegen Ende hin gibt es noch ein Praktikum. Das habe ich im stationären Hospiz absolviert, meistens mit Zeitstunden. Im ambulanten Bereich ist es so, dass man eine Begleitung hat, also eine Person bis zum Ende ihres Lebens hin begleitet. Und das wird umrahmt von Theorieteilen. In den Theorieteilen setzt man sich vor allem mit der eigenen Sterblichkeit auseinander. Wo habe ich Sterben, Tod und Trauer im eigenen Leben erfahren? Und das ist auch sehr wichtig, weil je nachdem, welche Person man begleitet, gibt es natürlich auch biografisch Parallelen. Und da muss man gut auf sich selbst achten, dass man auch gut begleitet und nicht irgendwie Parallelen erkennt und dann selbst irgendwie zu sehr involviert ist. Also da braucht es auch eine professionelle Distanz, eine professionelle Nähe in dieser Hinsicht.
Und Sie sind ja auch katholische Theologin. Inwiefern hilft Ihnen das bei Ihrer Arbeit im Hospiz?
Erstmal ist es so, dass es für die Person, die mir gegenüber ist, gar keine Rolle spielt, ob sie katholisch, evangelisch, muslimisch etc. ist. Bei mir ist es aber so, wenn ich aus einer Begleitung rausgehe, mir fällt es einfacher, dass die Person irgendwann geht, weil christlich gesprochen haben wir danach die Erlösung, ein Leben nach dem Tod. Mein Motto, was ich gerne auch immer als Armband bei mir trage, ist Vita mutator non tollitur. Das Leben wird verändert, es wird aber nicht genommen. Das heißt, es geht weiter, es ist nur ein anderer Zustand, in dem der Mensch in der Situation ist. Wie dieser Zustand individuell gedeutet ist, das ist natürlich dann immer nochmal eine persönliche Sache, aber für mich geht das Leben danach weiter und das hilft mir in den jeweiligen Situationen sehr.
Ein schöner Gedanke. Wenn Sie eine Person über längere Zeit begleiten und dann stirbt die Person, dann ist das natürlich für niemanden leicht, aber Sie haben die Person ja auch ein Stück Ihres Lebensweges quasi begleitet. Wie gehen Sie dann damit um?
Ich hatte vor 3 Jahren einen Herrn, den habe ich wirklich sehr, sehr lange begleitet. Teilweise 6, 8 Monate waren es insgesamt und wir haben uns wirklich gut kennengelernt. Ich habe seine Familie auch kennengelernt. Wir haben oft immer Phase 10 gespielt. Mal habe ich gewonnen, mal hat er gewonnen. Es war eine sehr schöne Zeit auch. Und gegen Ende hin hatte er dann zum Beispiel noch einen Wunsch. Er wollte unbedingt noch eine Zigarette rauchen. Die Woche vorher war sehr schwierig. Er war eigentlich nur noch in so einem Dämmerzustand gewesen. Und wir haben ihn dem letzten Wunsch dann noch erfüllt. Er war voll da, hat noch diese Zigarette geraucht auf dem Balkon. Wir haben ihn mit dem Bett rausgeschoben. Und dann ist er gegangen. Es war ein sehr friedliches Gehen für ihn. Er hatte ein Lächeln auf dem Gesicht. Und für mich war es da sehr einfach, weil er noch so schöne Momente hatte, weil ich ihn auch kennengelernt habe. Ich war nachher auch auf der Beerdigung gewesen. Die Familie hat mich eingeladen. Und dann ist es natürlich auch eine persönliche Auseinandersetzung. Es gibt bei uns im Hospizverein auch immer das Angebot von Supervisionen, wo man genau darüber nochmal sprechen kann, wenn eine Person geht. Und was mir immer sehr hilft, sind die Gedenkgottesdienste. Einfach, dass jemand an diese Person nochmal denkt. Es gibt Steine, die angefertigt werden. Das habe ich auch mit der Person angefertigt. Da steht sein Name drauf und dann das Geburts- und Sterbedatum. Und das liegt nachher in einem Steingarten. Die Menschen dürfen es aber auch mit nach Hause nehmen. Und dieser Stein liegt immer noch hinten im Steingarten. Und da gehe ich manchmal auch hin. Und es ist eine schöne Erinnerung an diese Zeit, weil die steht für mich im Vordergrund, wo wir Phase 10 gespielt haben, wo er seine letzte Zigarette geraucht hat. Und genau, das hilft mir sehr, damit klarzukommen. Und für mich geht es ja immer noch weiter danach. Mhm. Also das Leben verändert sich.
Heute ist ja Karfreitag und das Sterben Jesu Christi steht im Mittelpunkt. Wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit? Sehen viele Menschen ihr eigenes Sterben als Erlösung an?
Das ist sehr individuell, so individuell wie die Personen, so individuell ist auch der Tod. Es gibt immer so ein kleines Sprichwort, so wie man gelebt hat, so stirbt man auch. Das ist nicht wissenschaftlich beweisbar, das kann man auch irgendwie nicht nachvollziehen. Wenn man in dieser Arbeit aber ist, dann gibt es da schon gewisse Parallelen. Wenn man ein sehr hektisches Leben zum Beispiel gehabt hat, dann wird der Tod auch sehr hektisch. Und in dem Fall könnte man davon sprechen, dass manchmal der Tod aus der Sicht der Angehörigen oder Zugehörigen eine Erlösung ist. Aber ich habe eigentlich durchweg die Erfahrung gemacht, dass die Menschen vor dem Tod gar keine Angst haben oder ihn fürchten, sondern dass sie einfach die Zeit mit ihren An- und Zugehörigen noch mehr erleben wollen. Mhm. Also sie haben sich gut darauf vorbereitet und schätzen auch die Situationen, können das gut einschätzen, wann sie dann gehen oder auch nicht gehen. Ich hatte eine ältere Dame, da hat der Sohn, der war selbst schon über 70, sie begleitet und die Frau wollte unbedingt sterben. Sie wollte erlöst werden, so hat sie es auch gesagt. Und wir saßen im Wohnzimmer, das ist ein schöner Raum in der Mitte des Hospiz und der Sohn hat auf einmal auf den Tisch gehauen, nein Mutter, du kannst noch nicht gehen. Und da hat man gemerkt, es gibt eine Person, die hängt noch so an dieser Mutter und sie kann dadurch nicht gehen, weil da irgendwas noch in der Luft steht. Und es hat sich nachher auch herausgestellt, dass es da noch Klärungsbedarf gab und danach konnte sie dann auch wirklich friedlich sterben. Aber manchmal ist es einfach so, dass da noch irgendwas dazwischen ist und man kann einfach nicht gehen. Man möchte unbedingt erlöst werden, so wie die Frau es gesagt hat, aber es geht einfach noch nicht.
Jetzt haben Sie gerade schon mal eine Geschichte mit einem Angehörigen angesprochen. Manchmal ist der Tod eines Menschen, der zum Beispiel auch gar nicht mehr richtig er selbst war, nicht mehr eigenständig leben konnte, ja auch eine Erlösung für diese Angehörigen. Aber für den Gedanken schämen sich manche Menschen vielleicht auch. Wie fangen Sie das auf?
Wir müssen erstmal, also bei mir ist es immer so, man muss unterscheiden, wen begleite ich gerade. Manchmal ist es die Begleitung von der sterbenden Person. Manchmal sind es aber auch eher die An- und Zugehörigen, die eine Begleitung brauchen. Und da ist es einfach Dasein. Es ist nicht, es liegt nicht in meiner Hand, meine Meinung auszudrücken, ob es jetzt eine Erlösung ist, ob man sich so fühlen darf, wie man das gerade möchte, sondern ich bin einfach nur da und gebe irgendwie Halt und Unterstützung. Und das ist dann auch in dieser Situation gut. Und vielleicht fühlt es sich manchmal gar nicht so zufriedenstellend an, weil man nicht so viel gemacht hat. Aber allein da zu sitzen Und bei dieser Person zu sein, das ist oft eine große Kunst, die auch nicht jeder kann. Deswegen braucht es auch diese Ausbildung. Und ich glaube, das hilft den Personen in der Situation mehr, als wenn ich sagen würde, du darfst dich so fühlen, es ist in Ordnung, noch mehr etc., sondern einfach da sein und die Person so sein lassen, wie sie es gerade braucht.
Welche Gedanken machen sich Menschen an ihrem Lebensende zum Thema Tod und Erlösung? Was bekommen sie damit?
Oft ist es so, dass vielfach irgendwie noch Zeit mit den An- und Zugehörigen ansteht. Man möchte alles noch erleben. Es gab einen Mann, gerade jetzt zur Osterzeit haben wir Ostereier gefärbt. Mhm. Und er wollte unbedingt noch mal nach Hause. Und dann ist er war leicht dement gewesen, auch wirklich ausgebrochen aus dem Hospiz. Wir wissen bis heute nicht, wie er das geschafft hat. Mhm. Dann ist er in den Zug von Ahrweiler, ist er nach Remagen, von Remagen ist er nach Koblenz gefahren und wurde dann in einem Einkaufscenter gefunden. Er wollte unbedingt noch einmal nach Hause und wollte seine Frau noch mal sehen. Die war vor Jahren schon gestorben, aber da war dieser Drang noch mal da, einmal zu seiner geliebten Frau zu fahren. Mhm. Außerdem gibt es immer noch die Möglichkeit des Wünschewagens zum Beispiel. Mhm. Ich hatte auch eine jüngere Frau, die ich begleitet habe. Die war gerade so Anfang 30. Sie wollte unbedingt noch mal zu Elefanten. Und der Wünschewagen hat es ermöglicht. Es gibt so einen kleinen Transportwagen. Die fahren dann mit der Person auch zu dem Ort, was die Person wünscht. Und die sind dann nach Rüdesheim in den Opel Zoo gefahren und haben doch die Möglichkeit gehabt mit Elefanten. Sie konnte sie streicheln, sie konnte sie füttern. Und das war für sie eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und das wollte sie noch einmal, bevor sie stirbt, erleben. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man noch alles machen kann. Und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Also es wird versucht, wirklich alles möglich zu machen. Das kann auch sein, dass es ein Lieblingsgericht gibt. Es gibt ganz, ganz tolle Köche und Köchinnen dort, die wirklich alles zubereiten und alles möglich machen, was man sich gerade wünscht.